heute bei «Apropos», der Joe Biden will es nochmal wissen. Letzte Woche hat Joe Biden offiziell gemacht, was man schon länger vermutet hat. Er tritt nochmal zu den Präsidentschaftswahlen an. Würde er nochmal zum Präsident gewählt werden, wäre Joe Biden beim Ende seiner zweiten Amtszeit 86 Jahre alt. Fast schon biblisch. Ist sein Alter ein Vor- oder ein Nachteil? Warum kommt er nochmal? Und wie gross ist die Chance, dass wir eine Neuauflage vom letzten Duell ums Weiße Haus erleben? Donald Trump gegen Joe Biden? Das alles besprechen wir heute in einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger» und der Redaktion der Media. Mir zugeschaltet aus Washington ist unser USA-Korrespondent Fabian Fellmann. Mein Name ist Philipp Loser. Hoi Fabian.
Hoi Philipp.
Fabian, wir vermuten schon länger, dass der Joe Biden nochmal antreten will. Was sind die Indizien für die Vermutung?
Ja, vor allem der Joe Biden selber, der hat immer wieder angetönt, er werde es nochmal machen, aber er ist noch nicht ganz bereit, um zu sagen. Und zuletzt hat sogar die First Lady Jill Biden gesagt, wie manchmal muss er es eigentlich noch sagen, dass er es ihm endlich glaubt und nicht immer wieder fragt. Aber die Journalisten haben natürlich immer wieder nachgefragt, weil sobald die Kandidatur offiziell ist, gelten ein bisschen andere Regeln, zum Beispiel Gesetz zu der Wahlkampffinanzierung, und darum ist das ein wichtiger Moment.
Der Moment hat dann stattgefunden letzte Woche. Wie hat er seine Kandidatur angekündigt?
Es war fast ein britisches Understatement im Vergleich zu den anderen Kandidaten in dieser Showpolitik in den USA. Alle machen einen grossen Medienauftritt. Biden hat ein Video online stellen, 3 Minuten lang. Genauso hat er es auch schon vor dem letzten Wahlkampf gemacht, vor der letzten Wahl 2020.
This is not a time to be complacent. That's why I'm running for re-election. Because I know America. I know we're good and decent people. I know we're still a country that believes in
honor. Es ist kein grosser Medienauftritt, aber ein 3 Minuten Video sind auch nicht nichts. Auf was setzt er in diesem Video inhaltlich? Was verspricht er für seine erneute Kandidatur?
Ja, man sieht das gerade mit den ersten Bildern, die das Video anfängt. Das sind Bilder vom 6. Januar 2021. Das Kapitol ist in Rauch gehüllt. Demonstranten kämpfen mit der Polizei. Es ist der Mob von Donald Trump, der Demokratie angreift. Dann kommen die nächsten Bilder von einer eher linken Demo gegen die Einschränkung der Abtreibungen. Und dann sagt Joe Biden ein Wort.
Freedom. Personal freedom is fundamental to who we are as Americans.
Freedom, Freiheit. Und seine Botschaft ist, die Republikaner sind Extremisten, die die persönliche Freiheit der Amerikanerinnen und Amerikaner einschränken wollen. Und er ist der, der das verhindert. Er redet von einem Kampf um Zählen der Nation. Und obwohl er Donald Trump mit keinem Wort erwähnt, ist die Botschaft zwischen den Zielen ziemlich klar. Der Joe Biden ist da, um nochmal einen Sieg von Trump und von seinen Anhängern zu verhindern.
And this is our moment.
Er zielt auf die Mitte, haben wir das Gefühl, wenn man das Video schaut.
Ja, er zielt auf die Mitte. Er sagt, er versucht den Republikaner eines von ihren Hauptargumenten wegzunehmen, dass sie die einzigen sind, die einfachen Bürger vor dem Übergriff vom Staat schützen. Er sagt den Leuten in der Mitte, hey, die Republikaner wollen deinem Kind verbieten, gewisse Bücher zu lesen. Die Republikaner wollen dir verbieten, einen Mann oder eine Frau zu lieben, wenn du selber Mann oder Frau bist. Also sie greifen in die Rechte von Homosexuellen ein und allen, die nicht ganz den Normen entsprechen. Und er sagt, er ist da, um diese einfachen Leute zu schützen, auch um sie zu schützen vor einer extremen Steuerpolitik der Republikaner, die nur den Reichen zu gut kommt und den einfachen Leuten das Geld wegnimmt, zum Beispiel mit im ganzen Bereich von der sozialen Sicherheit, Rente, Sozialhilfe.
Was interessant ist, wenn man das Video anschaut, ist, wie häufig seine Vizepräsidentin Kamala Harris jetzt war. Ist dir das auch aufgefallen?
Ja, das ist da auch schon ein grosses Thema. Und man sieht sie eben nicht nur zusammen mit dem Joe Biden. Es gibt auch Bilder, wo sie die Hauptperson ist und vielleicht noch ihre Mann, der Doug Emhoff, im Hintergrund. Das fällt auf.
Was könnte der Grund sein?
Ja, der Biden ist ein alter, weiser Mann und der begeistert junge Leute nicht, der begeistert Afroamerikaner nicht, der begeistert Latinos nicht unbedingt. Und für das ist Kamala Harris zuständig. Sie soll dafür sorgen, dass der Biden auch bei diesen Gruppen, die für die Demokraten sehr wichtig sind, ein bisschen Rückhalt bekommt. Sie hat zuletzt auch bei den Themen Abtreibungen und Waffenrechtsreformen eine viel stärkere Rolle gespielt und hat sich da ein bisschen probiert einzubringen. Ob ihr das wird gelingen, ist eine andere Frage, weil sie hat sehr, sehr wenig Rückhalt, viel weniger noch als die beiden. Ein Drittel der Leute finden die Umfragen, sie machen einen guten Job. Das hat damit zu tun, dass sie sich um undankbare Themen gekümmert hat. Zuwanderung, Wahlrecht, Polizeireform, das sind alle Neuerungen von den Republikanern blockiert worden und sie hat mit dem nicht so können punkten. Und jetzt will man sie im Wahlkampf offenbar ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen.
Es waren nicht nur Themen, sie selber hat auch sonst nicht so eine glückliche Figur gemacht in den letzten 4 Jahren, glaube ich, oder?
Das ist so, aber ihre Unterstützer sagen, dass sie darum, weil die Biden und die anderen Demokraten sie nicht heimgehen lassen, zu Wort kommen. Sie eigentlich nicht wählen, dass sie kein Gross werden. Ich habe selber auch den Eindruck gehabt, sie hat nicht so viel politisches Geschick bewiesen. Das hat sie aber allerdings auch in letzter Zeit ein bisschen besser gemacht. Sie hat zum Beispiel nach einer Schiesserei in Nashville, wo die Republikaner in 2 demokratische Parlamentarier aus dem Parlament rausgeschossen haben, ist sie sofort hingeflogen und hat sich dort eingesetzt und hat sich positioniert als eine Frau, eine starke Frau, die sich für Bürgerrechte der Minderheiten, vor allem der Afroamerikaner, einsetzt. Und dort hat sie sehr viel Applaus bekommen und hat es dann schon auch geschafft, die Leute zu begeistern.
A democracy says you don't silence the people. You do not stifle the people. You don't turn off their microphones when they are speaking about the importance of life.
Man hat ja schon beim ersten Mal, wo Joe Biden mit Kamala Harris antreten ist, darüber spekuliert, dass Joe Biden vielleicht gar nicht die ganze Präsidentschaftszeit fertig macht. Ist das wieder ein Thema jetzt, dass er antritt zur Wahl, 2 Jahre dort ist und dann zurücktritt zum Beispiel?
Offiziell ist das noch nicht ein grosses Thema, aber das wird man immer wieder hören. Also ich habe das von vielen Republikanern immer wieder zu hören bekommen, dass das eigentlich so ein Keimplan sei von den Demokraten, dann durch die Hintertür die erste Frau und vor allem die erste dunkelhäutige Frau ins Amt zu hebeln, auf undemokratischen Weg. Und die Republikaner werden ganz sicher probieren, das zum Thema zu machen, das gegen Joe Biden und gegen Kamala Harris spricht. Sie brauchen dort auch Argumente und Themen, die man klar muss als sexistisch bezeichnen und probieren davon zu profitieren, dass man eben in einer dunkelhäutigen Frau misstrauischer entgegentritt in der Öffentlichkeit, als man das in einer anderen Vizepräsidentin oder Kandidat würde machen.
Dass man über so ein mögliches Szenario überhaupt redet, hat auch mit dem Alter zu tun von Joe Biden. Er ist jetzt schon über 80. Wie schlägt er sich eigentlich als 80-jähriger Präsident?
Ja, er selber wird offenbar immer hässig, wenn seine Leute darauf ansprechen. Aus medizinischer Sicht ist er ja topfit. Da gibt es regelmässige Überprüfungen, die kann jeder anschauen, im Internet lesen. Da hat er 1-2 Gebresten, aber das ist nichts Schlimmes. Aber man merkt ihm natürlich schon an, dass er alt ist. Also, er ist mal in Rehoboth Beach vom Velo gefallen. Das ist ein Video, das viral gegangen ist. Auch in der Schweiz, er stolpert manchmal auf den Flugzeugstegen. Er verhaspelt sich, murmelt zwischendurch ein bisschen. Das hat nicht unbedingt mit seinem Alter zu tun. Er war früher ein Stotterer gewesen, aber jetzt im höheren Alter macht sich das wieder ein bisschen stärker bemerkbar. Ich finde ehrlich gesagt, für einen über 80-Jährigen macht er's recht gut. Natürlich, er wird ständig von den Republikanern angegriffen, dass er ja schließlich schon lange senil sei.
Du sagst, er macht es recht gut, aber eben, am Schluss reden wir immer noch über den Präsidenten der USA. Hast du das Gefühl, er prestiert das nochmal 4 Jahre lang?
Das ist Millionen-Dollar-Frage. Ich habe den Eindruck, der Biden weiss schon, wie er seine Kräfte einteilen muss. Er hat ein Beispiel, er hat ein Viertel von seiner Amtszeit daheim in Wilmington oder im Strandhaus in Rehoboth verbracht.
Ein Viertel?
Ein Viertel von der Zeit. Donald Trump hat auch sehr viel Zeit auf dem Golfplatz verbracht. Das muss man schon als Vergleich auch sehen. Und es ist ja nicht dann, dass er einfach Ferien macht, sondern er schaut zu seinen Kräften, er teilt sie, er hat eine Erfahrung, wo er das kann. Aber ja, es ist schon so, oder? Als er Covid verwünscht hat, haben alle den Schnauf angehalten und sind gespannt gewesen, was da passiert. Forscher sage ich, den 80-Jährigen, der gesund ist, kann das Amt genauso gut ausüben wie einen gesunden 60- oder 70-Jährigen. Aber man hat schon das Gefühl, dass da ist jemand, der es ein bisschen weniger braucht, um ihn zum Tritt auszubringen, der es ein bisschen weniger braucht, dass etwas passiert und dann eben Kamala Harris muss zum Einsatz kommen. Aus meiner Sicht ist das ein Risiko, das die USA da eingehen. Und ich habe da auch mit Kollegen immer wieder angeregte Diskussionen über das Thema.
Wie wird denn in der Öffentlichkeit über Joe Biden sein Alter geschwätzt?
Ja, durchmischt. Es ist in den Medien ein Thema. Es ist aber vor allem bei den republikanischen, bei den rechten Medien ein Thema. Also bei Fox News ist er immer nur der senile Tatterkreis, wo irgendwie wieder etwas murmelt und gar nicht weiss, was er sagt. Und es wird ihm Joe Biden nicht gelingen, die Diskussion abzuklemmen. Ronald Reagan hat das damals elegant gemacht. Er hat gesagt, er werde im Wahlkampf die Unerfahrenheit und die Jugendlichkeit von seinem Rival nicht zum Thema machen. Der Walter Mondale war dann 56 gewesen, der Reagan über 70. Die Republikaner werden das mal ganze Collagen von Videos zusammenstellen, wie Biden stolpert und sich verhaspelt, wie er vom Velo geht. Sie sagen jetzt schon immer, er habe neurologische Probleme, sein Hirn funktioniere nicht mehr richtig. Das wird eines der dominierenden Themen vermutlich sein im Wahlkampf von der republikanischen Seite. Gleichzeitig, so einfach dürfte es auch nicht fallen, oder? Der Donald Trump, der aussichtsreichste Kandidat auf ihrer Seite, ist jetzt 76, ist auch nicht mehr gerade der Jüngste.
Abgesehen von der Aussenwirkung und eben von gewissen medizinischen Fragen, ist denn das Alter tatsächlich ein Problem?
Also ich finde schon, junge Menschen haben generell Mühe, in die Politik einzusteigen. Und in den USA gilt das besonders, weil die Politik wird von Weissen dominiert. Die Jungen sind farbiger, sind afroamerikanischer, sind lateinamerikanischer. Unter derart alten Präsident verstärkt einfach das Problem, dass sich die Jungen nicht mit ihm identifizieren und nicht mit dieser Politik identifizieren können. Die USA sind ein vieles jüngeres Land als die Schweiz. Die Hälfte der Bevölkerung ist jünger als 38. In der Schweiz ist der Wert bei fast 43. Und ich finde, das ist ein Problem, wenn dann so ein alter, weiser Mann das Gesicht von dieser Nation ist.
Ob er für weitere 4 Jahre das Gesicht von diesem Land wird sein, das entscheidet sich bei den Wahlen im 24. Ich würde jetzt gerne mit dir über mögliche Gegner von Joe Biden reden. Und zwar zuerst die internen Gegner in der Demokratischen Partei. Gegen wer muss Joe Biden antreten dort?
Es sind 2 Personen, Philipp, die jetzt ihre Kandidatur erklärt haben. Die eine ist Marianne Williamson, das ist eine Buchautorin. Die Bücher haben Titel wie «Zurück zur Liebe». Dann haben wir da noch Robert F. Kennedy Jr. aus der bekannten Politikerfamilie. Der Uberfahrer hat ihn gestern als Nutcase bezeichnet. Das ist ein komplett durchgeknallter Typ. Impfgegner, Covid-Lügner, ich sage das so, weil die beiden sind keine ernsthaften Kandidaturen, keine ernsthaften Gegner. Niemand von Rang und Namen wird antreten gegen die beiden. Erstens wäre die Person vermutlich chancenlos in Primärwahlen, in den Vorwahlen. Und zweitens würden die Demokraten, wenn sie da einen Wahlkampf würden machen, vermutlich einfach den Republikaner in die Hände spielen. Weil dann einen internen Gegner müsste Joe Biden auseinandernehmen. Und jetzt können sich Demokraten zurücklehnen und darauf warten, dass der Republikaner einander zerfleischt und der Biden kann dann einfach noch die Person auseinandernehmen und eben das wird vermutlich der Donald Trump sein.
Eine kurze technische Frage. Gibt es denn keine Vorwahlen bei den Demokraten, wenn es jetzt schon 2 andere Kandidatinnen und Kandidaten gibt?
Mal, es gibt Vorwahlen bei den Demokraten. Marianne Williamson ist da auch schon am Wahlkampf machen, in New Hampshire zum Beispiel. Aber es werden vermutlich pro forma Wahlen sein, weil der Joe Biden wird dermassen viel mehr Unterstützung haben, er wird auch dermassen viel mehr Geld haben als Williamson und Kennedy, die beide wirklich Aussenseiterkandidaten sind, dass man da von 80-90% Zustimmung ausgehen kann für die beiden.
Entscheidend wird sie, wer auf der anderen Seite steht. Bei den Republikanern, du hast schon jetzt angedeutet. Wie gross ist denn die Chance, dass der Donald Trump tatsächlich der Kandidat für die Republikaner wird und dass wir eine Neuauflage von diesem letzten Duell erleben werden?
Ja, aus heutiger Sicht ist sie sehr gross. Der Donald Trump führt mit 50-25% in den Umfragen gegen den Nächsten, der da noch auf der Liste steht, wo könnte die Grenze kommen, das ist der Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida. Und dann hat es noch eine Handvoll weitere, die schon ihre Kandidatur erklärt haben, aber die sind alle im Moment wirklich im Bereich, wo man muss sagen, sind vermutlich chancenlos.
Aus der Sicht von Joe Biden gesprochen, wäre der Donald Trump ein guter Gegner? Oder müsste man sich etwas anderes wünschen, wenn man jetzt im Team Biden ist?
Nein, der Biden setzt voll darauf, dass er Donald Trump nochmal Kandidat wird. Das ist sein Wunschgegner. Also er hat es viel schwerer gegen irgendeinen anderen Republikaner. Es gibt Umfragen sogar, die zeigen, dass der Biden würde verlieren gegen jeden anderen Republikaner außer Donald Trump. Und das ist ein bisschen paradox. Die republikanische Basis ist dermaßen auf Donald Trump versteift, dass sie nicht sieht, dass sie jetzt eigentlich eine riesige Chance hätte, zum Präsidentschaft zu holen. Die normalen Leute haben ja genug von Donald Trump und von dem Drama. Es hängen dann mehrere Strafverfahren an, die ihn eigentlich unwählbar machen. Nicht bei seinen Fans, aber bei unabhängigen Wählern. Also wenn ich Parteistrateg wäre bei den Republikanern, ich würde jetzt, glaube ich, gerade verzweifeln.
We're gonna walk down to the Capitol. And we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women.
Der 6. Januar 21, der Sturm aufs Kapitol, war so ein bisschen der Klimax von einer Entwicklung, wo die ganze Welt elektrisiert, fasziniert, abgestoßen, angewidert hat, wie dort die beiden Seiten sich hochgeschaukelt haben, eben am Schluss ist das Parlament angegriffen worden. Seither haben wir das Gefühl, ist die ganze amerikanische Politik ein bisschen ruhiger geworden. Ist das ein falscher Eindruck, weil man sich vielleicht einfach nicht mehr so interessiert? Oder stimmt der Eindruck und wird sich das fortsetzen jetzt auch bei diesem anlaufenden Präsidentschaftsrennen?
Es gibt zwei Seiten zu dem. Also, was sicher ruhiger geworden ist, ist die Gewaltbereitschaft. Es gibt zwar immer noch Demonstrationen, es hat auch zwischendurch einzelne Vorfälle gegeben, wo es zu Gewalt gekommen ist. Aber die Justiz hat recht hart durchgegriffen gegen die Leute, die am 6. Januar ins Kapitol gegangen sind. Die Rädelsführer aus diesen Gruppen, wo die extremsten gewesen sind, aus dem Trump, seiner Anhängerschaft, die sind weggesperrt unterdessen. Dort gibt es eine gewisse Beruhigung. Und man hat auch den Eindruck, dass es auf nationaler Ebene eine Beruhigung gibt, ein bisschen weit in der Debatte. Man hat bei den Zwischenwahlen zum Beispiel gesehen, dass die Republikaner vielen Orten verloren haben, wo sie sehr extreme Kandidaten aufgestellt haben. Das kann man als Zeichen dafür lesen, dass die unabhängigen Wähler, die Mitte-Wähler, die normalen Leute eben wirklich genug haben von dieser Polarisierung. Gegen die These spricht allerdings, dass die Republikaner in den Staaten, wo sie die Mehrheit haben, schon noch viel extremere Gesetze verabschiedet haben. Also es hat mehrere Staaten, wo die Waffen Gesetze gelockert haben, wo man einfacher Waffen tragen kann, wo man einfacher Waffen kaufen kann. Sie haben Abtreibungen verboten, ganz verboten, zum Teil sogar für Frauen, die vergewaltigt worden sind. Die Republikaner haben auch probiert, die Wahlgesetze zu verschärfen, damit vor allem Dunkelhäutige und Latinos nicht mehr so einfach wählen können. Also dort hat man schon eine Polarisierung gesehen. Und wie sich jetzt das im Wahlkampf auf nationaler Ebene wird äußern, ich habe den Eindruck, es wird nochmal die Stimmung recht aufheizen in diesem Land.
Hast du jetzt ein gutes Bauchgefühl?
Ich habe ein gutes Bauchgefühl, was das Resultat von dieser Wahl dann angeht. Aber zwischendrin werden wir jetzt wieder ein paar sehr, sehr unangenehme Monate potenziell erleben. Also ich war vor 4 Wochen mit Donald Trump in Texas, wo er so eine Wahlkampfveranstaltung abgehalten hat. Und das ist schon sehr, sehr düster gewesen. Und genauso wird er probieren, die Leute weiter aufzuheizen, anzustacheln und er wird auch sämtliche Mitbewerber zwingen, extreme Positionen zu vertreten, damit sie neben ihm auffallen können. Das hat man jetzt auch beim Ron DeSantis schon ein paar Mal gesehen, der probiert hat, nicht ganz so extrem zu sein wie der Trump, aber gleichzeitig eben auch immer wieder sich entschieden hat, ähnlich extrem zu werden. Und wohin das, das genau führt, das lässt sich aus heutiger Sicht noch schwer abzuschätzen.
Aber kann man bitte sagen, was so die grossen Linienwerte sind denn im Wahlkampf?
Ja, man kann ganz klar sagen, auf was Demokraten werden setzen. Oder sie werden jetzt sagen, wir schützen die persönlichen Rechte der Leute, also wir verhindern, dass die Republikaner Abtreibungen weiter werden verbieten. Demokraten werden auch versprechen, dass sie etwas gegen die Gewalt unternehmen, vor allem die vielen Schiessereien, indem sie das Waffenrecht werden einschränken. Das sind zwei Themen, wo sie auch die Mehrheit der Bevölkerung klar hinter sich wissen. Und die Republikaner auf der anderen Seite werden auf die Ängste vor Kriminalität setzen, sie werden vor der Zuwanderung warnen, sie werden von einer Überfremdung von den USA warnen, ich brauche extra diesen Begriff. Sie werden auf die Angst vor China auch setzen. Die grosse Unbekannte ist, was mit der Wirtschaft passiert. Oder? Also, wir haben jetzt eine Zeit von sehr turbulenter Wirtschaftsentwicklung gesehen. Die Inflation, die Teuerung ist sehr, sehr hoch geworden. Das wäre in beiden fast zum Verhängnis geworden bei den Zwischenwahlen. Inzwischen hat sich das wieder beruhigt. Das Wirtschaftswachstum ist sehr gut. Es werden viele Arbeitsplätze geschaffen. Die Arbeitslosigkeit ist so tief wie nie. Das wird den beiden auch als Erfolg von sich verkaufen. Und gleichzeitig ist da eine grosse Unsicherheit. Die Leute vertrauen dieser Wirtschaftsentwicklung nicht. Wir haben jetzt gerade eine Bankenkrise gesehen, die sich immer noch nicht beruhigt hat. Und man weiss wirklich nicht so recht, in welche Richtung das geht. Das ist wirklich wieder einmal die grosse Unbekannte bisherigen Wahlen. Und je nachdem, wie die Wirtschaftsentwicklung läuft, könnte auch die Milliardenhilfe, die die USA in der Ukraine schicken, für den Krieg, für die Verteidigung gegen Russland, durchaus noch zu einem Problem werden für Biden. Auch dort greift ihn der Trump bei jeder Gelegenheit an.
Man hat jetzt Anfang Mai gewählt, wird in eineinhalb Jahren. Warum geht der Wahlkampf so lang?
Ich würde sagen, in erster Linie darum, weil Donald Trump so früh den Wahlkampf erklärt hat. Eigentlich ist es natürlich so in den USA, dass kurz nach den Zwischenwahlen, die immer in der Mitte sind, nach zwei Jahren schon der Wahlkampf wieder anfängt für die nächste Präsidentschaft. In der Regel ist es dann eine Zeit lang ein bisschen ruhiger. Das Mal hat sich Donald Trump aber entschieden, sehr früh einzusteigen, sehr früh wieder anzugreifen. Er hat das gemacht, weil er wollte alle möglichen Rivalen in der republikanischen Partei sofort entmutigen und sie sofort überholen, bevor sie überhaupt in die richtige Gang kommen. Und das zwingt jetzt natürlich halt auch die Demokraten dazu, nicht einfach den Republikanern das Feld zu überlassen, sondern auch mit ihren Argumenten gegenzuhalten und zeigen, warum dass wir eben sie die Richtigen sind, die wir wählen sollen. Und das wird jetzt auch ganz viele Schlagzeilen verursachen, muss aber sich vor Augen halten, das Entscheidende von dem Wahlkampf, das wird im nächsten Sommer passieren und vielleicht sogar erst im Herbst. Ich habe gesagt, die grosse Unbekannte ist die Wirtschaft. Es gibt immer wieder die Oktoberüberraschungen im allerletzten Moment, wo noch etwas passiert. Also die Wahlen werden nicht gegessen sein, bis dann auch im November 2024 sie wirklich stattfinden.
Aber reden darüber tun wir wahrscheinlich noch ein paar Mal vorher. Danke für das Gespräch, Fabian.
Danke, Philipp.
Das war sie, unsere aktuelle Folge zur erneuten Präsidentschaftskandidatur von Joe Biden. Zusammen mit seiner Vizepräsidentin Kamala Harris. Ich habe geschwätzt mit dem USA-Korrespondenten von Tamedia, mit dem Fabian Fellmann. Mein Name ist Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.